es gibt da gewisse Traditionen, die wir hier auch haben. Traditionell spricht an dem ersten Sonntag die Leiterschaft. Das heißt, die gesamte Leiterschaft, Älteste, Diakone, geben persönliche Worte und persönliche Impulse weiter. Das, was ihnen persönlich auf dem Herzen ist. Für die Gemeinde, für uns alle. Und das ist heute. Ja. Und wir wollen das auch dieses Jahr wieder tun. Und der Reihe nach werden sie jetzt nach vorne kommen. Und wir haben überlegt, in welcher Reihenfolge machen wir es. Und diesmal haben wir einfach beschlossen, dem Alter nach. Der Senior beginnt und dann geht's langsam hinunter bis zum Junior in unserem Kreis. Und sie werden euch das weitergeben, was sie selber bewegt und was sie auf dem Herzen haben. Und euch wünsche ich von ganzem Herzen ein gutes neues Jahr, dass dieses Jahr gesegnet ist wie immer. Alle Jahre, die wir mit Gott gehen, sind gesegnet. Wir sind ja gesegnete Leute, stimmt? Wir sind Gesegnete. Selbst wenn die Dinge manchmal nicht so laufen, sind wir dennoch gesegnete Menschen. Ja. Und es gibt Segen, der wird nicht niemals mehr von uns genommen. Ja. Wir sind gesegnet mit der Quelle des Lebens, die in uns ist und aus uns heraus sprudelt. Und diese Quelle hat einen Namen, es ist Jesus, der verheißen hat, er wird uns nicht versäumen und er wird uns nicht verlassen. Der uns angenommen hat und der uns an den Händen genommen hat und uns führt und leitet. Und wenn es darauf ankommt, auch trägt. Aber der auf jeden Fall immer bei uns ist. Der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Der im letzten Jahr mit uns war und auch in diesem neuen Jahr mit uns ist. Und der gute Werke vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und das wollen wir tun. Das wollen wir tun. Ich weiß nicht, wer Jonathan Edwards kennt. Das ist ein Erweckungsprediger aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert gewesen. Und er hat einmal gesagt, zwei Vorsätze hat er. Die wiederholt er jährlich. Zwei Vorsätze. Der eine Vorsatz, der erste ist, ich werde Gott dienen. Und einen zweiten Vorsatz hat er noch. Wenn niemand sonst Gott dient, ich werde es dennoch tun. Das war sein zweiter Vorsatz. So. Egal was geschieht. Egal wie sich die Tage, Wochen und Monate für jeden von uns entfalten. Wir wollen Gott dienen in dieser Zeit. Auf ihn ausgerichtet bleiben. Und wir werden ihn erfahren, immer wieder. Manchmal wirst du vielleicht fragen, Gott, wo bist du? Er ist dennoch da. Und du wirst ihn zur rechten Zeit immer erfahren und wirst ihm danken, dass er nie zu spät kommt. So, Ludwig, jetzt bist du dran.
Also ziemlich eindeutig, wer da der Älteste ist. Kann man gar nichts falsch machen. Ich habe drei Dinge, die mich beschäftigen. Ich habe diese Tage im Fernsehen einen Satz gehört, ein Zitat, und ich habe mich gefragt, was möchte der Sprecher eigentlich damit ausdrücken? Und das Zitat lautet, lebe und denke nicht an morgen. Lebe und denke nicht an morgen. Ich habe mich dann mit dem Wort Leben etwas beschäftigt, habe dann gesucht, mag ein bisschen trocken vielleicht sein. Leben heißt, es ist zunächst ein begrenzter Zeitablauf, bedingt durch die Geburt und durch den Tod des natürlichen Lebens. Dass Gott der Geber des Lebens ist, Leib und Seele ist, das wissen wir Christen ganz genau. Es gibt aber genügend Menschen, die Gott als Geber nicht anerkennen wollen. Gott ist somit die Quelle unseres Lebens und auch des Lebens der Tiere und der Pflanzen, hier auf unserer Erde. Gott hat nur uns Menschen den lebendigen Odem eingehaucht. Das heißt, Gott hat uns von seinem Wesen und von seinem Leben etwas mitgeteilt. Die Frage ist, was machen wir mit unserem Leben? Wie führen wir unser Leben? Wodurch und womit lassen wir uns im Leben leiten? Lassen wir uns von den Wünschen und Lüsten der Welt leiten oder lassen wir uns von Gottes Führung leiten und leben danach? Zitat hat gelautet, lebe und denke nicht an morgen. Wir, die wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben und von Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat und somit gerettet sind. Wir wissen, dass wir durch die Wiedergeburt Zugang zum Leben aus Gott haben. Aber wie gestalten wir unser Leben? Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist mir vor gut 20 Jahren passiert. Ich bin in ein christliches Leben reingestolpert, ohne vorher zu wissen, auf was ich mich eigentlich einlasse. Und ich kann bloß sagen, im Nachhinein, gut, dass passiert ist. Mit dem Glauben an Jesus Christus in den zeitlichen Ablauf des Lebens ist für mich völliges Neues gekommen. Eigentlich ist das Leben schon nach der Geburt, geht ja das Sterben bereits so, ein langsames Sterben. Bei mir sind es jetzt schon 75 Jahre, wo das dauert. Und man hat eine Freude darin. Und wenn man so die Menschen anschaut, die dem Tode nahe kommen, die möchten alle nicht loslassen. Die möchten alle festhalten am Leben. Wenn wir uns Jesus Christus ausliefern und das normale Leben verlieren, werden wir ein neues Leben beginnen. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, kann sein Leben verlieren, das wissen wir. Durch die Wiedergeburt hat unser Leben einen neuen Anfang genommen und das Leben hat kein Ende, sofern wir im Glauben bleiben. Das ist unsere Sicherheit, unsere Gewissheit. Wir müssen darauf achten, dass wir unser Leben nicht durch Unglauben oder Versagen verlieren. Im Glauben bleiben heißt, leben bis in die Ewigkeit. Ein zweiter Punkt, der mich beschäftigt hat, prüfe, was du hörst und was du liest, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. In einem Buch habe ich unter dem Titel gelesen, was ich bekenne, das besitze ich. Der Text lautet in diesen Zeilen, ich bekenne Philipper Kapitel 4, 19, mein Gott wird all meine Bedürfnisse befriedigen. Ich besitze die Befriedigung jeder Not. So lautet der Text in dem Buch. Lesen nochmal, mein Gott wird all meine Bedürfnisse befriedigen. Ich besitze die Befriedigung jeder Not. In der Thompson-Bibel nach Martin Luther lautet der Text allerdings anders. Mein Gott wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Jesus Christus. Mein Gott wird euren Mangel abhelfen. Da ist also in diesem Buch nicht wiedergegeben, die Bibelstelle, so wie es in der Lutherbibel steht, sondern ein abgeänderter Text. Und das ist das, was ich eigentlich sagen möchte, dass wir prüfen sollen und lesen sollen. Für mich ist es ein großer Unterschied, ob es sich um einen Mangel oder um ein Bedürfnis handelt. Ein Mangel, das ist für mich aus der Not helfen, eine Grundversorgung. Ein Bedürfnis, da geht es mir eher ums Wohlwollen statt an Mangel. Und das sind zwei Dinge, die für mich wichtig waren und die ich auch nicht auseinanderhalten, die ich gestrickt auseinanderhalten möchte. Paulus ermahnt uns im Brief an die Thessaloniker, Kapitel 5, 21, prüft aber alles und das Gute behaltet. Also achten wir drauf, was wir lesen, prüfen das mit dem Wort Gottes, ob das übereinstimmt, lesen die Bibelstellen hinten und vorn, Toni hat das ja schon x-mal erklärt, und lasst man sich auf Dinge ein, die geschrieben sind, nur weil jemand das verfasst hat, glauben, dass es richtig ist. Prüft alles am Wort Gottes. Das Buch ordne ich unter der Bezeichnung Wohlfühl-Evangelium ein. Und das ist nicht ganz ungefährlich, dass wir da auf den falschen Weg kommen. Also Vorsicht bei solchen Texten, denn die könnten uns verleiten, so zu beten und zu erwarten, dass alles das passiert, was wir beten, und zwar sofort und jetzt. Ein dritter Punkt ist mir wichtig, was mir am Herz liegt, das sind die Hauszellen. Unsere Hauszelle existiert jetzt seit 14 Jahren. Der Walter Beck ist immer der, der genau weiß, im November, Dezember vor 14 Jahren haben wir die Hauszelle begonnen. Wir sind mittlerweile etwa 15 Personen. Der Jüngste ist so knapp unter 60 und der Älteste ist so kurz vor 80. Wir sind also die Seniorengruppe. Und wir haben einen ganz liebevollen Umgang miteinander. Wir sind zusammengewachsen in der Zeit. Einer tritt für den anderen ein. Er betet füreinander. Gebet ist uns eben wichtig in der Hauszelle. Eine Hilfe untereinander auf unterschiedlichste Art, ob einmal eine Waschmaschine oder ein Transportier werden muss oder ein Kühlschrank angeschlossen gehört. Manchmal ist auch eine finanzielle Unterstützung notwendig, da sammelt man eben und dann kann man wieder aushelfen damit. Und manchmal gibt es einen Rat, ist gerade aus meiner Erfahrung auch als Geschäftsinhaber im Umgang mit Mitarbeitern gibt es natürlich auch ein Wissen, das natürlich genutzt werden kann. Wichtig ist, dass wir in den Hauszellen, was wir besprechen, in der Hauszelle bleibt. Das wird nicht nach außen drungen. Das, was wir da sprechen in der Hauszelle, das bleibt in uns, bei uns und nicht, wird nicht daraus raus erzählt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man kann auch Privates sprechen, man kann über Situationen sprechen, die in den Familien passieren. Da sind wir oft dankbar, wenn man sie einfach mitteilen kann, kann das aussprechen, kann vielleicht einen Rat kriegen, kann jemand helfen und kann auf jeden Fall beten dafür. Und was in den letzten Monaten eigentlich immer wieder angeklungen ist, wir können uns in einem geschlossenen Raum über den Glauben unterhalten. Wir können diskutieren. Wir können wirklich uns austauschen darüber. Wir brauchen keine Angst haben, dass da irgendjemand nach außen was tragt. Sondern wir wissen, das bleibt in der Hauszelle. Und wo kannst du heute noch über den Glauben diskutieren oder sprechen, wo du vielleicht Angst haben musst oder Bedenken haben musst? Das war uns ganz wichtig. 14 Jahre gemeinsam beten, Lobpreis. Ja, und putzen natürlich gehört auch dazu. Küchendienst. Aber auch lachen und weinen. Und jetzt geht was zu Ende, aber das ist nur das Putzen und der Küchendienst für uns. Wir Seniorengruppe brauchen nicht mehr putzen in Zukunft. Da möchte ich ganz herzlich dem Hans Greger danken und der Grisels, die jetzt die nächsten zwei Termine bis Ende April unsere Putztermine übernehmen. Zuerst haben wir gedacht, naja, das braucht es doch nicht. Aber es sind doch schon bei uns einige dabei, die. Und ich mittlerweile bin auch froh, wenn wir nicht mehr putzen brauchen. Es gibt noch andere Tätigkeiten im Haus, die gemacht werden müssen. Und da möchten wir uns dann das nur auf Zeiten heben. Ganz dringend brauchen wir Fenster putzen. Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Ich kann nur jeden raten, geht's in eine Hauszelle. Schließt euch an. Ich werde im Laufe der Zeit die Menschen lieb gewonnen. Ihr werdet Freundschaften schließen. Ihr werdet im Gebet miteinander leben. Und Jesus Christus, Gott und den Heiligen Geist feiern und erleben in den Hauszellen. Das möchte ich euch weitergeben. Amen.
Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch ein gesegnetes neues Jahr wünschen und ich möchte euch auch mal sagen, dass ich mich riesig über euch freue. Es ist wirklich ein Vorrecht, Geschwister zu haben und Gottes Weg gemeinsam zu gehen. Stell dir vor, du hättest keine Geschwister. Das wäre doch schlimm. Ja, es wäre wirklich schlimm. Und so freue ich mich über jeden einzelnen von euch und dass wir gemeinsam seinen Weg gehen. Und der erste Gottesdienst im Jahr ist ja Gelegenheit zurückzublicken, voranzublicken. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich zurückblicke, 2014 war ein schwieriges Jahr. Es war ein schwieriges Jahr für uns als Familie. Es war auch ein schwieriges Jahr für die Gemeinde, wenn man nur die finanzielle Situation anschaut oder auch was mit dem Obergeschoss so vor sich geht. Und es war auch für viele von euch ein schwieriges Jahr, das weiß ich. Und ja, es gibt immer Zeiten, wo es schwierig ist, und es gibt Zeiten, die wunderschön sind. Und das sagt auch Prediger, im Prediger 3 heißt es, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und da wird jetzt aufgezählt, welche Zeiten es denn gibt. Und ich möchte nur ein paar rausgreifen. Es gibt Zeit fürs Weinen und es gibt Zeit fürs Lachen. Es gibt Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Es gibt Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten vom Umarmen. Es gibt Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Und so gibt es auch Zeiten, die schlecht sind und Zeiten, die gut sind. Und man muss natürlich auch relativieren, was sind schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten gibt es eigentlich nicht, weil wir haben immer Gott. Keine Zeit kann so schlecht sein, weil wir Gott eben haben. Und das ist immer das Wunderbare, wo wir uns dran festhalten können. Und man muss natürlich auch akzeptieren, dass es mal gute, mal schlechte Zeiten gibt, weil es kann nicht immer gut sein. Und bei jedem geschehen Dinge, ja, die man vielleicht zunächst auch als schlecht einordnet und die sich vielleicht später dann als gut herausstellen. Manchmal kann man das eben nicht beurteilen. Wir wissen jetzt noch nicht, was da zum Beispiel herauskommt mit dem Obergeschoss. Wir wissen es noch nicht. Aber ich denke, es kommt Segen dafür daraus. Und weil nichts an Gott vorbei kann, auch diese Dinge nicht. Und was uns bleibt, das finden wir im Psalm 63. Ich möchte da ein paar Zeilen vorlesen, ein paar Verse vorlesen. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund dich loben. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen, denn du bist mir zu Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln, meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Und das ist, was wir machen können in allen Situationen. Wir können Gott preisen. Und das haben wir auch als Familie, als Mann und Frau gesagt, als Ehepaar. Wir wollen Gott preisen, egal was ist. Egal was auf uns zukommt, wir wollen ihn preisen. Und es ist egal, wie es uns geht. Gott ist immer noch der Größte und an ihm muss alles vorbei. Und er ist allmächtig, er hat die Welt erschaffen, er hat uns erschaffen, er hat jeden von euch erschaffen. Und darauf können wir uns verlassen, dass alles bei ihm in guten Händen ist. Und wenn wir ihn preisen, wenn wir auf ihn schauen und nicht auf die Randbedingungen, auf die Probleme, die Rahmenbedingungen, die uns umgeben, dann schenkt das uns auch einen ganz neuen Blickwinkel. Es eröffnet uns einen ganz neuen Blick für viele Dinge. Und wir sind nicht mehr auf die Probleme fokussiert, sondern auf unseren Gott. Und er steht über allem. Und dann erkennen wir auch Gottes Größe. Im Lobpreis erkennen wir Gottes Größe. Und ich möchte mit Psalm 34 enden. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Und das möchte ich euch und uns einfach weitergeben als Leitsatz für das kommende Jahr. und möchte euch einfach ja, ermutigen, ihn zu preisen und zu loben, egal was ist, egal was kommt, egal was sein wird. Er ist Gott, er ist der Höchste, er liebt dich über alles und er kennt dich, er kennt dein Herz, er kennt die ganze Situation und er weiß, was für dich am besten ist. Amen.
Grüß euch. Ich möchte einmal alle ein gutes neues Jahr wünschen, den ich noch nicht gewünscht habe, weil mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wem ich es schon gewünscht habe und wem nicht. Also, dass keiner durchfällt. Wenn ich so auf das Jahr 2014 zurückschaue, dann war es eigentlich schlecht, weil unsere Mutter gestorben ist. Auf der anderen Seite war es auch wieder gut, weil der Philipp und die Veronika geheiratet haben. Also, es war letztendlich was wirklich ein gutes Jahr, möchte ich mal sagen. Und wenn ich also vorwärts schaue, dann denke ich an 2015, fange ich so das Rechnen an. So war Gott will und wir leben, muss ich sagen. Können wir dann Silberhochzeit feiern, das heißt, man ist 25 Jahre verheiratet und die Zeit, wo wir verheiratet sind, ist echt brutal schnell vergangen. Das haben wir früher von den Alten gehört, dass die Zeit so schnell geht, aber jetzt wird man scheinbar selber alt und merkt man es genauso, dass die Zeit so schnell vergeht. Also, was haben wir sich so in der Ehe vorgenommen, was haben wir erreicht? Ich meine, man hat ein Haus gebaut, man hat Kinder aufgezogen, sozusagen, wenn man in Bayern sagt, Schule, Beruf hat seins gefordert, Gemeinde war immer ein ganz großer Teil. Und jetzt sind die Kinder aus dem Haus, die studieren alle irgendwo in der Gegend rum und meistens haben wir allein daheim. Und die Freude, wenn sie heimkommen, nur dazu, wenn sie alle da sind, auch der Philipp mit der Froni, alle auf einen Haufen, dann ist es wie Weihnachten. Das haben letztens so die Kinder gesagt und haben gesagt, na ist ja klar, das ist ja nur Weihnachten. Auf alle Fälle möchte ich einfach ausdrücken, dass es so schön ist, wenn die Kinder daheim sind. Es ist wirklich ganz toll. Und von der Gemeinde her ist eigentlich auch so, die Gemeinde ist auch so ähnlich alt wie unsere Ehe, also circa 25 Jahre. Und ich denke manchmal zurück, was war damals in Rosenheim so los? Ich meine, natürlich die großen Kirchen waren da, das ist klar. Und es hat so ein paar Grüppchen hat's gegeben, die haben das so gemacht und haben ab und zu mal so Gottesdienste gefeiert, so gemeinsam, haben sie ein bisschen zusammen da. Und dann hat es schon die Baptisten gegeben und hat die Jesusgemeinde gegeben. Das waren eigentlich so die ersten Freikirchen. Und dann ist der Toni gekommen und hat da mit einem kleinen Team die Gemeinde aus dem, sagen wir so, aus dem Nichts gerufen, sozusagen durch das liebe Gott, der ihm hergeschickt hat. Und das ist ganz toll. Es war damals einfach so eine Aufbruchsstimmung, möchte ich mal sagen. Dann haben wir in der Rathausstraße angefangen. Also da ist man umgezogen am Wochenende und hat uns jemand reinlassen, der hat da gearbeitet. Das war der Horst Zill. Und dann war es natürlich, bevor wir angefangen haben, war es schon klar sozusagen. Dann ist man in die Chiemseestraße umgezogen. Das war schon ganz toll. Da war vorher auch alles braun. Da war vorher ein Tanzlokal drin und die haben nicht nur schöne Sachen getanzt sozusagen. Haben wir schon mal was hinter uns, was den Betrieb anbelangt, was der Thomas angesprochen hat. Und ja, dann ist das auch klar geworden. Und dann haben wir da rausgezogen. Und da ist natürlich alles, sehen wir ja, ist alles ganz toll von dem. Und ich möchte mich einfach an der Stelle auch nochmal bei Oli bedanken, natürlich auch die Neu dazugekommen sind, aber bei denen Gemeindemitgliedern, wo man schon so viele Jahre miteinander kämpft. Also Leiterschaft, Toni und jeden einfach, der so dabei ist. Und was mir jetzt heute so irgendwie wichtig ist, ist mir vieles wichtiger, um sich einfach was rauszuhören, das ist in einer gewissen Weise, so ein Generationenwechsel findet statt, muss ich sagen. Nicht jetzt so ganz abrupt, aber so schleichend oder so, aber dennoch irgendwie. So 25 Jahre ist eigentlich so im Volksmund so eine Generation und heutzutage vielleicht ein paar Jahre mehr dazu, vielleicht 7, 28 Jahre, aber irgendwie ist das so, wenn wir daheim das jetzt merken, in der Gemeinde auch, jetzt kommen junge Leute noch und die Aufbaugeneration, Ludwig war vorher, jetzt bin ich an dritter Stelle nach dem Thomas, so bei den Leuten, die heute in der Leiterschaft so sind, ja, man kommt halt langsam so in die Jahre, möchte ich jetzt mal sagen. Und wir dürfen halt nicht überaltert werden, was in unserer Gesellschaft halt allgemein schon üblich ist. Junge Leute kommen noch und müssen noch kommen und müssen nicht in einer bösen Weise, aber dürfen auch Verantwortung übernehmen und einfach immer mehr reinkommen, dass Schritt für Schritt einfach die alten Senioren nur die Erfahrung nur ausgenutzt werden kann und die Jungen mit den neuen Gedanken und den neuen Motivationen einfach in die Gemeinde reinkommen. Das heißt einfach ein Übergang von alt auf immer mehr jung, dass man einfach zusammenhilft und die Zukunft gut meistert. Es ist einfach allgemein ratsam, wenn es irgendwo an Generationenwechsel oder einfach neue Generationen kämen, dass man das gemeinsam Schritt für Schritt macht, dass man voneinander profitieren kann. Und was man einfach sagen muss, den jungen Leuten gehört natürlich die Zukunft. Das muss man überall sagen und so ist es auch bei uns in der Gemeinde. Und was jetzt junge Leute anbelangt, ist mir so aufgefallen, wie ich so noch jung war. Meine Kinder sagen, das ist schon sehr lange her. Und wie ich so in der Schule mal so gelernt habe von Geschichte und so, irgendwie muss ich sagen, ich habe da dann einmal gerade wieder so um die Zeit zwischen die Kriege und sowas gegangen ist. Man im letzten Jahr 2014 haben wir ja voll 100 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs und sowas, haben wir so Jubiläen gefeiert, in Anführungszeichen. Und ist da wieder drauf eingegangen, auf diese Dinge, ein Film und dem anderen war da. Und da hat man einfach auch gedacht, wie ich so ein junger Mann war, ich habe eigentlich auch meine Vorfahren so abgecheckt, gerade was in der kritischen Zeit so war, so in den 30er Jahren so rum. Und eigentlich freudig habe ich mitgekriegt, dass eigentlich mein Opa damals, unser Opa, haben ja meine Brüder auch da, dass er jemand war, der damals mit dieser neuen Partei, die da aufgekommen ist und so beliebt war, nicht mitgegangen ist. Das heißt praktisch, er hat bei der Wahl damals 33 mit Nein gestimmt und er hat damals Last auf sich genommen eigentlich, weil es heikel war. Er hätte eigentlich ins Lager sollen, ins KZ hätte sollen, aber es war jemand da, so irgendwo in der Gemeinde in Endorf, der hat ihm sozusagen das erspart, weil er ist nicht fortgekommen. Sonst war er vielleicht nicht mehr heimgekommen. Und das ist einfach so eine Sache, was war damals? Hat jetzt der Opa das gewusst oder hat er das nicht gewusst, was war? Auf alle Fälle ist er einen Weg gegangen und er hat sich sozusagen einer Entwicklung, die wir heute im Nachhinein als schlecht sehen, natürlich ganz klar, hat er sich widersetzt. Und ich meine, wenn man so redet, sagt man natürlich, klar, das war damals ja alles logisch, jeder hat eigentlich gewusst, was da abläuft, aber so ganz einfach war es auch nicht. Also ich möchte niemandem einen Vorwurf machen, denn ich weiß ja nicht, wer ihr jetzt das sehen tat oder wie wir das so sehen taten. Es hat Propaganda gegeben, es hat gewisse Umstände gegeben, man hat Angst gehabt um sein Leben oder was auch immer. Aber die Frage ist, was war gewesen, wenn damals viele oder alle Nein gesagt hätten? War dann das Elend auf uns zugekommen oder nicht? Wenn die Leute aufgestanden wären, wie gesagt, nämlich kann was reindrücken im Nachhinein schon ganz gewiss nicht. Was sagt man auch von den Kirchen, die großen Kirchen, hat es geheißen, die einen sagen, die haben sich sozusagen da arrangiert, haben da mitgelaufen mit dem Haufen sozusagen, mit dem Zeitgeist. Und die anderen sagen, sie haben tausende von Priester verloren, ich mag es auch nicht beurteilen, ich kann es nicht beurteilen. Aber schade ist auf alle Fälle, dass die Freikirchen noch nicht da waren, weil sonst war es wahrscheinlich anders gegangen, denke ich. Zumindest hoffe ich. Ja, bitte? Aber nicht so wie jetzt. Ja, wir sind unter evangelisch mitgelaufen wahrscheinlich, oder? Okay, auf alle Fälle ist gelaufen die Geschichte, wie es gelaufen ist. Und was ihr euch heute noch als Punkt weitergemacht ist das, was so in der Zukunft sein wird, wenn ich jetzt mal ein bisschen älter bin und mal hoffentlich Enkel habe sozusagen, habe ich noch keine, aber immerhin habe ich schon Großneffen und Nichten, weiß nicht, ob der Ausdruck stimmt, auf alle Fälle praktisch diese Generation, stimmt Marianne, oder? Siehst du das? Und wenn ich eines Tages mal älter bin und die werden mich mal abchecken, zum Beispiel, wenn sie mal in der Schule irgendwas lernen, was war damals und so, wie hat sich da eigentlich der Großonkel, ein sehr komischer Name, damals verhalten, ist der einfach mitgelaufen oder was hat der eigentlich gemacht? Oder wenn andere Kinder einfach fragen nach dem, was ich damals gemacht habe, sozusagen. Dann werden sie zum Beispiel sagen, Weltklima, Klimaerwärmung oder irgend sowas ähnliches. Hat denn der das damals nicht gewusst? Der war doch ein Bergsteiger, der hat doch am Großglockner gesehen, wie der Gletscher kaputt geht. Hat denn der da nichts gemacht? Ist der weiterhin mit dem Auto, mit dem Flieger rumgeflogen in der ganzen Weltgeschichte? Oder Christenverfolgung in vielen Teilen der Welt. Da sagt man, früher waren mal Christenverfolgungen, aber heutzutage ist es ja wirklich Wahnsinn. Ganze Länder werden ausradiert, einfach die Christen, andere Minderheiten, einfach umgebracht. Ich meine, die Frage ist, was man machen kann, gell? Aber dass die nachfolgende Generation mal denken, was haben die damals gemacht? Haben die das denn nicht gewusst? Hat der Großonkel oder wer immer, hat der das nicht gewusst? 50 Millionen sind Flüchtlinge unterwegs derzeit auf der Welt, viele sterben. Wir wissen das. Frage ist, was kann man machen? Dann die christlichen Grundwerte, sagen wir jetzt mal, das ist sicher Ansichtssache, aber sind christliche Grundwerte sind in Gefahr in unserer Gesellschaft. Es wird von die Familien werden immer mehr in Frage gestellt durch den Mainstream, der heutzutage aktuell ist. Die Familien sollen aufgelöst oder relativiert werden. Aber wir wissen, dass sogar Jesus in der Familie aufgewachsen ist mit Mama, Papa und Kinder. Und Mann und Frau soll relativiert werden. Das heißt, man kann sich das Geschlecht aussuchen in Zukunft. Das ist meiner Meinung nach jetzt ein riesengroßes Chaos. Aber werden die Kinder vielleicht fragen, in Zukunft haben wir da nichts dagegen machen können. 280.000 Abtreibungen gibt es in Deutschland im Jahr, habe ich mir gehört, die Zahl plus oder minus, kann es nicht jetzt ganz genau beweisen, aber so in der Richtung, ist eigentlich echt schlimm, was in unserer Zeit abläuft. Kennt nicht Gott schon jedes Kind, bevor der Mutterleib überhaupt gezeugt ist? Das lesen wir in der Bibel. Dann gibt es Bibelübersetzungen, man bringt die Bibel halt in eine neue Sprache. Was bleibt da übrig? Das sind Dinge, die uns wirklich Mühe machen. Und zu mir können die leider mal sagen, die nachkommen, warst nicht du in einer Gemeinde? Warst nicht du sogar in der Leiterschaft? Habt ihr da keine Plattform gehabt, damit ihr gegen was machen kann? Oder hast du mit der anderen Gemeinde zusammengearbeitet, alle gemeinsam gegen diese Dinge? Seid ihr in die Öffentlichkeit gegangen? Hast du denn nicht gewusst? Naja, muss ich sagen, ein bisschen was habe ich schon gewusst. Es ist natürlich so eine Sache mit dem, es ist gut, dass unser Gott groß ist und dass er gnädig ist, dass er auch, wenn wir Fehler macht, dass er uns das auch verzeiht, wenn wir es zu ihm bringen. Dennoch ist es einfach so, dass wir einfach eine gewisse Verantwortung haben, auch als Kirche oder auch als Person, dass wir einfach uns das prüfen. Wie halt auch schon gesagt worden ist, dass man die Schriften prüft, dass man einfach die Dinge prüft und wir haben die Bibel als Grundlage. Wir wissen, was ist. Wir müssen uns einfach da auch ein bisschen engagieren. Ich rede halt eigentlich von meiner Perspektive aus, von mir aus. Also die Gnade entbindet uns nicht davor, dass wir einfach die Augen und die Ohren aufmachen und als Christen unseren Teil zur Gesellschaft beitragen. Denn in Matthäus 5,13, mit dem möchte ich abschließen, heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es auf einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, sodass es allen leuchtet, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und unser Vater im Himmel, unser Herr Jesus, sind groß. Das ist meins, was ich sagen möchte heute. Dankeschön.
Grüßt euch. Da ist nicht erschrecken, wenn ich ein großes Buch dabei habe. Ich bin nicht so strukturiert wie meine Vor- und Nachredner, aber einen kleinen Anhaltspunkt habe ich dabei. Wenn es heißt, man soll sich Gedanken machen, ja, was einen bewegt, was einem wichtig ist. Es ist immer eine Rückschau und eine gewisse Vorschau. Und bei mir ist es so, ich habe das schon vor längerer Zeit mal gesagt, ich bin jetzt mittlerweile, letztes Jahr bin ich 50 geworden, das ist ein Alter, wo ich mir als Jugendlicher nie vorstellen habe können, dass man überhaupt so alt werden kann. Weil das ist uralt, wenn man als Jugendlicher Leute mit 50 angeschaut hat, die waren eigentlich schon jenseits von Gut und Böse. Und wie der Hans gesagt hat, Silberhochzeit, da habe ich mir schon manchmal gedacht, man ist doch gar nicht mehr wert, das so miteinander feiern. Weil ist ja doch schon das Jüngste ist ja schon rum. Und aber, so Gott will, habe ich das Alter doch erreicht. Und wie der Hans auch schon gesagt hat, nächstes Jahr oder heuer steht bei uns auch selber Hochzeit an. Und es sind so viele Sachen, die mich da einfach bewegen, jetzt nicht von der selber Hochzeit her, aber einfach von dem, wie man so weitergeht. Und es ist so, um einen Jahreswechsel herum habe ich überall ein bisschen ein Problem. So wie heuer zum Beispiel, wenn es so lang so schön wieder ist, kein Wintereinbruch da ist, komme ich einfach gar nicht recht zur Ruhe. Weil man einfach immer noch draußen arbeiten kann und dieses machen kann und ganz, ganz viele Sachen vor sich herschirmen kann, weil es ist ja noch nicht so weit. Man muss das noch nicht wegräumen und das noch nicht einwintern. Und dann irgendwann ist Heiligabend und dann ist Silvester und dann ist ja das neue Jahr und es geht wieder weiter. In die Zeitungen, überall sind die Horoskope drin, überall die Vorausschau, Rückschau und alle wollen sie aber wissen, wie es wird. Alle wollen nur alles im Voraus wissen, drum die Horoskope, drum das Bleigießen und sonst was, alles weil machen die Leute, weil sie einfach geschickt sein wollen für das Neue, das kommt. Aber was war, wenn sie es wissen dann? Chaos wahrscheinlich. Wenn du jetzt weißt, dass nächstes Jahr deine Frau stirbt oder dass dieses oder jenes ist, war Chaos. War schlimm. Wir könnten es nicht ändern. Wir gehen nur davon aus, dass wir die Zukunft ändern könnten. Aber wenn wir es wissen, was passiert, dann passiert das. Dann können wir es nicht ändern. Und alles soll dabei schneller gehen. Das schnelle Internet. Das muss so schnell sein, dass man praktisch das, wo man denken, das sollte schon geschenkt sein. Aber mit dem Ganzen leben wir überall schneller. Wir leben im Vorgriff. Wir leben jetzt schon das nächste Jahr einer, weil nein, du magst da Ziele und du möchtest schneller sein und du möchtest schneller dort sein wie der andere und du möchtest das schneller erreicht haben wie der andere. Und was ist, wenn du irgendwo dort bist? Dann ist die Zeit vorbei wieder. Dann hast du es zwar erreicht, aber die Zeit ist wieder vorbei. Und bei uns im Nachbarort, die haben jetzt so einen Wettbewerb gemacht, unser Dorf soll schöner werden. Kann man nicht, hat man nicht vorstellen können, dass es schöner geworden ist, das Dorf, aber die haben gesagt, es ist entschleunigt, das Dorf. Also die haben jetzt nicht eine 30er-Zone eingerichtet im Dorf, sondern haben einfach einige Sachen bewusst lassen oder bewusst geringfügig verändert, wo man einfach ein bisschen sehen kann, man muss nicht alles umreißen, man muss nicht alles neu machen, man muss nicht alles verändern, sondern man kann auch gewisse Sachen einfach bewusst lassen, dass man zur Ruhe kommen kann. Und das ist Dinge, also ist für mich auf alle Fälle ein wichtiger Gedanke, dass man ein bisschen bewusster die Gegenwart lebt und nicht schon gleich wieder morgen, weil dann ist heute schon wieder gestern. Dann bist eigentlich schon wieder weiter. Und das ist ganz, ganz schwierig. Du bist immer auf der Flucht. Ja, ja, auf der Flucht nach vorn. Der Weg ist das Ziel. Aber es sind so viele Sachen, die uns einfach treiben und treiben und treiben. Und man kann ganz oft einfach da nicht loslassen, weil man sie mitreißen lässt vom nächsten Ziel und vom nächsten und vom nächsten. Wenn man jetzt ein Jugendlicher ist und sagt man, ja, mit 18 kannst du einen Führerschein machen, dann darfst du Auto fahren. Der kann es nicht erwarten oder die kann es nicht erwarten, bis 18 ist und dann fahren darf. Und dann bei 18, dann wärst du 19, 20, 21, halt, stopp, gell, Ludwig, gibt's nicht. Da kann man nicht sagen. Und darum ist das für mich, wenn man so eine Zeit über ein gewisser Gedanke einfach, dass man auf Neudeutsch, wie das jetzt ist, entschleunigt ein bisschen und einfach die Ziele nicht so weit vier steckt. Also nicht, dass man jetzt so durchs Leben läuft, sondern dass man einfach auch die Gegenwart lebt und nicht gerade die Zukunft. Und es ist, ich habe von einem lieben Bruder habe ich Karten gekriegt. Da steht hinten drauf, eine kleine Weisheit zum neuen Jahr. Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte des neuen Jahres stand, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Aber er antwortete, geht nur hin in die Dunkelheit und leg deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Also ich möchte nicht unbedingt wissen, was in Zukunft kommt alles. Ich weiß, dass der Herr weiß und dass es gut ist für uns, wenn es auch oft schwierig ist. Und ich danke unserem Herrn, dass er uns lieb hat, dass er uns führt und leitet, ganz egal, was für Umstände das kommen. Das Jahr war sehr, sehr schwierig, aber es war auch sehr, sehr gut. Das nächste Jahr wird mit Sicherheit nicht leichter, aber mit Sicherheit auch wieder gut, wenn wir mit unserem Herrn weitergehen. Und ich wünsche euch alle den Segen von unserem Herrn Jesus und dass ihr einfach auch die Zeit genießt. Und nicht nur das Schlechte seht und das Negative, sondern einfach auch das Gute, wie der Jan vor etlichen Wochen mal zitiert hat, über ja, weise Leute in der Vergangenheit, vor tausenden Jahren schon, die so über die Jugend geschimpft haben und dass das Chaos ausbricht und dass alles nur noch schlechter wird und dass bald die Welt untergeht, weil ja die Zukunft so schlecht wird und die Jugend so schlecht ist und da ja nichts mehr rauskommen kann. Aber wir sind die Jugend von gestern und jetzt schauen wir, was draus wird. Danke euch.
Also allein das ist es wert. Ich mit meinen vielen Jahren als Jüngster. Wird Zeit, dass wir die Ältestenschaft vielleicht ergänzen durch Jüngere, wenn ich mir das angucke. Auch ich werde irgendwann die 50 sehen, obwohl ich mich noch viel jünger fühle. Gut. Frohes neues Jahr. Ein gesegnetes neues Jahr und ich möchte einen kleinen Rückblick machen, aber nicht aufs letzte Jahr, sondern ich gehe ein Stückchen weiter zurück. Jahreswechsel 2012-2013. Ich stehe mit meiner lieben Frau kurz nach 12 bei unseren Nachbarn, wie jedes Jahr. Wir trinken ein Glasel Sekt und ich sage meiner Frau: Schatz, 2012 war jetzt nicht so doll. Hatten viel, war extrem anstrengend, aber 2013, das wird unser Jahr, das wird ein gesegnetes Jahr, das wird was. Jahreswechsel 2013, 2014, ich stehe mit meiner lieben Frau kurz nach 12 bei unseren Nachbarn mit dem Glasel Sekt. Schatz, 2013 war anstrengendes Jahr, war viel los, wir waren wirklich häufig an der Grenze. Aber 2014 wird unser Jahr, ich bin mir ganz sicher, das wird ein gesegnetes Jahr und es wird alles ruhiger und wird alles besser. 30.12.2014, mein lieber Schatz zu mir, und dass du mir dies Jahr nicht wieder was wünschst, weil es wird ja immer noch schlimmer. Und sie hat recht. Und sie hat natürlich nicht recht. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz normale Geschichte, gerade wenn man auf sein Jahr zurückguckt, dass man vieles sieht, was schwierig war. Und das wird jedem von uns so gehen, dass wir viele Dinge haben, die uns in den letzten Jahren belastet haben. Und wenn ich so aufs letzte Jahr zurückgucke, waren da viele, viele, viele Herausforderungen in der Gemeinde, in der Leiterschaft, zu Hause, mit den Kindern, gesundheitlich, der Tod meines Schwagers von heute auf morgen, der uns brutal beschäftigt hat mit all dem, was da dran hängt. Und es war ein gutes Jahr. Warum war es ein gutes Jahr? Ich habe dieses Jahr etwas gelernt. Und etwas gelernt, was ich euch gerne weitergebe. Was man sehr leichtfertig sagt und dann doch mit sehr viel Schmerz und Anstrengung erst wirklich lernt, wenn es soweit ist. Wir können uns auf Gott vertrauen. Und viele Dinge waren letztes Jahr, wo ich davor stand und mit meiner Kraft und mit meinem Können und mit meiner Weisheit absolut am Ende war, weil da war nichts, was ich ändern konnte. Wenn der Herr entscheidet, dass sein Leben zu Ende ist, dann ist das Leben zu Ende. Da können wir mit unserer Weisheit und unserer Kraft machen, was wir wollen. Und so manche andere Herausforderung, sei es nun Gemeindefinanzen oder sei es die Sache über uns, die aus meiner Sicht allerdings jetzt wirklich vorbei ist und nicht zu sein scheint, sondern ist. da standen wir davor und waren eigentlich am Ende unserer Weisheit. Was soll man tun? Man versucht natürlich einiges. Und vieles erschien so dunkel und schwer, als würde es wirklich so ein Schatten sich auf einen legen. Und Gott war da. Und er hat alles, was dieses Jahr war, in irgendeiner Weise zum Guten gewendet. Und ich stehe hier und muss sagen, dieses Jahr, wenn ich es wirklich mal Revue passieren lassen soll, war ein gutes Jahr. Und dennoch, trotz der ganzen Geschichten. Die Mieter oder die potenziellen oder die ehemalig wollenden Mieter über uns kommen nicht. Aber wir sind wesentlich weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt in Rosenheim, als wir es jemals waren. So viele positive Reaktionen habe ich noch nie auf unsere Gemeinde gehört. Und da meine ich nicht nur die Presse und Radio Charivari und was alles da war, wo Toni sich wirklich toll darum gekümmert hat, sondern ich meine auch im ganz persönlichen Umfeld. So viele, die gesagt haben, hey, mit deinem Glauben, ist nicht so ganz meins und ich glaube da nicht, aber das geht doch nicht, da kann man doch nicht und so weiter, das gehört sich nicht. Oder andere, die nur dumme Sprüche machen, aber allein die dummen Sprüche zeigen mir, es ist angekommen. Silvester, Neujahr, morgen war so ein schönes Wetter, ich mit einer großen Sonnenbrille, nicht nur wegen der Sonne wahrscheinlich, spazieren gehen. Mein Nachbar sieht mich, der mit unserer Gemeinde sicherlich relativ wenig am Hut hat und guckt mich so an und lacht mich an und ich komme wirklich gut mit ihm klar und er sagt, ja Jan, mit der Brille kannst du auch ein Stockwerk höher anfangen. Ihr kennt die Brille nicht, aber egal. Auch bei den Gemeindefinanzen waren wir wirklich nicht verzweifelt, nein. Aber wir waren an einem Punkt, wo wir nicht wussten und wissen konnten, wie es weitergeht. Und ich habe gemerkt, wir haben alle gemerkt und hoffentlich ihr alle auch, dass wir doch eine Gemeinde sind, wo jeder, der dabei ist, dazu steht. Und der jetzt über Monate hat die Gemeinde gezeigt, sie wollen als Gemeinde weiter so existieren, wie wir existieren. Und zwar nicht nur kurzfristig mal einen Monat oder eine Woche, sondern jetzt über Monate. Und ich kann euch nur auffordern und bitten, das da wirklich weiterzumachen. Das wird einen großen Segen haben, nicht nur für uns als Gemeinde, sondern für jeden Einzelnen auch. Und es ist so, dass jetzt Ludwig immer mal wieder eine E-Mail schreibt und er schreibt in den Betreff dann irgendwas in Richtung Gemeindefinanzen und die ersten E-Mails haben mich wirklich aufgeregt, weil dann lese ich erstmal nur den Betreff Gemeindefinanzen. Oh Gott, was wird da jetzt drin stehen? Und dann mache ich es auf und es steht drin, das ist der Kontostand, gepriesen sei der Herr. Und ich bin froh, die letzte Mail, die in der Zeit oder in dem Betreff jetzt kam im November, Anfang November oder 15. Dezember, nicht November, sondern mit den Novemberzahlen, am 15. Dezember habe ich diese Mail schon mit freudigem Herzen aufgemacht, weil ich mir sicher war, es wird gut sein. Und so soll es auch weiter sein. Und auch zu Hause die Probleme bis hin zum Tod von meinem Schwager, natürlich, er ist tot, er bleibt auch tot. Und er wird eine Lücke oder er hat eine Lücke hinterlassen, die wir nicht füllen können. Aber er hinterlässt auch seine Frau, die schwerst pflegebedürftig ist. Und wir wussten nicht, wie das werden soll. Und es war in der Familie auch eine ganz schwierige Situation, weil auch keine Einigkeit da war. Und es gab Tage, wo gerade Gisela natürlich, aus deren Familie ist, mein Schwager logischerweise kommt, nee, könnte ja auch von meiner Schwester sein, aber also Familie von Gisela, war für sie extrem schwere Zeit. Und wir haben uns im Dezember wieder mit meinem Schwiegervater getroffen und das war die Zeit davor eine ganz schwierige Beziehung und wir konnten wieder normal miteinander reden und wir konnten einen Plan machen und wir haben gemerkt, dass mein Schwiegervater mit über 70, weit über 70, und Ludwig ist ja mal ein gutes Beispiel, dass das auch in dem Alter noch geht, viel gelernt hat in der Zeit und viel zugelassen hat und in dem Alter noch gesagt hat, hey, nee, ich muss da was anders machen und es jetzt anders macht. Und letztendlich eine Lösung zu sein scheint im Moment, die wirklich gut ist. Und so hat sich eins nach dem anderen, gemeindlich, privat, beruflich, was auch immer, zueinander gefügt. Und nicht dazu, dass ich jetzt sage, 2015, Schatz, wird jetzt unser gesegnetes Jahr. Das habe ich mir nicht getraut. Nein, nein. Wir haben uns in den Arm genommen und geküsst und uns ein gesegnetes Jahr gewünscht. Und ich bin dann im Start geblieben. Aber ich habe ganz viel Sicherheit gewonnen wieder. Und zwar echte Sicherheit, einen echten Fels. Da, wo vorher vielleicht festgestampfter Lehm oder Sand war, ist jetzt ganzes Stück Fels noch zusätzlich gewachsen, auf dem ich sicher stehe. Ich hoffe nicht, dass es viele Stürme braucht, um mir das zu zeigen, wie sicher das ist. Aber ich gehe mit einer ganz festen Gewissheit in das Jahr, dass Gott da ist. Und das heißt nicht, dass alles gut ist und dass alles einfach ist. Aber es heißt, wir haben jemand an unserer Seite, der uns nie fallen lässt und der uns nie zu Schanden kommen lässt. Und aus meiner Anfangszeit als Christ ist ein Bild, sind zwei Bilder eigentlich hängen geblieben, aus zwei verschiedenen Predigten. Eine hier und eine in der Gemeinde in Leinfeld, wo Gisela damals war. Sehr konservative Gemeinde. Da kam das Bild her, was wir hier auch immer wieder mal hören. Alles, was wir erleben, geht vorher am Angesicht Gottes vorbei. Und er ist unser liebender Vater. Und das zweite Bild kommt aus der Bibel selber. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen. Und wer so ein Rohr kennt, so Schilfrohr, weiß, das hat eine unheimliche Stabilität. Aber wenn das mal geknickt ist, ist es labberig, hätte ich jetzt beinahe gesagt, weich, da ist nichts mehr drin. Also das geknickte Rohr hat keine Widerstandsfähigkeit mehr aus sich selbst heraus, weil die Struktur kaputt ist. Aber er wird es nicht brechen. Also selbst wenn wir keine Kraft mehr haben und wenn die Situation so zu sein scheint, dass wir es selber nicht mehr richten können, wird Gott es nicht zulassen, dass wir zur Schande kommen. Und das nehme ich aus 2014 mit in 2015. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Als wirklich positives Signal, aber gleichzeitig auch Signal, lasst uns weiter so gehen. Lasst uns weiter diesen Weg gehen als Gemeinde. Ich bin super glücklich, hier sein zu dürfen. Als Gemeinde, ihr als Familien, Ehepaare, Einzelpersonen, wo immer hier steht, geht den Weg weiter mit Gott. Und dann werden wir ganz sicher ein tolles 2015 erleben. Das wünsche ich uns allen. Danke.
Alle Ehre unserem Gott. Wirklich. Ich möchte dem nicht viel hinzufügen, außer Franz, wir haben unser 25-Jähriges schon sehr, sehr lange hinter uns. Wir haben das damals gefeiert und wir haben heuer 40 Jahre Ehejubiläum. Wir werden auch dieses feiern und hoffen, dass noch viel hinterherkommt. Viel zu riskant, meinte der Pessimist an der Schwelle des neuen Jahres. Ich hoffe, das ging nicht zu schnell jetzt. So, es ist ein allgemeines Lebensrisiko, mit dem wir alle leben müssen. Aber wir sind geschützt und gesichert durch den, der unsere Sicherheit ist. Und deswegen gehen wir mutig voran und weiter. Es gibt Situationen, die wirklich sehr, sehr schwer zu bewältigen sind, auch im vergangenen Jahr. Und es gab Situationen, wo ich dachte, wo ich nur noch denken konnte, Herr, egal was passiert, ich weiß, dass du mich selbst dabei formst in diesen Dingen. Und was immer du auch vorhast, das soll geschehen. Ich möchte mich formen lassen. Es ist ja immer leicht, im Vorfeld zu sagen, du gehst mit dem Herrn durch. Ja, und das tun wir ja auch. Aber wenn du dann drin steckst in einer Situation, ist es dennoch sehr, sehr schwierig. Und das war ein Gedanke, der hat mich immer wieder aufgerichtet und getragen. Wenn Gott so an mir arbeitet, dann muss er etwas Gutes vorhaben. Ja, was ich in dem alten Zustand vielleicht nicht kann oder nicht fähig bin zu tun oder zu tragen oder was auch immer. Aber nach der Behandlung, nach der Spezialbehandlung mit dem Herrn schon. Und so ist es wichtig zu erkennen, dass Geschehnisse nicht einfach geschehen und wir einfach nur Opfer in den Dingen sind, sondern dass Gott immer etwas damit anstellt, uns zum Guten. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Umstände einfach gut werden, aber wir werden besser. Wir werden besser, wenn wir an uns arbeiten lassen. Er ist immer noch der Töpfer und wir sind der Ton. Und er wird an uns arbeiten, damit Gefäße zu seiner Ehre und Herrlichkeit dabei herauskommen. Das glaube ich einfach und dieser schlichte, einfache Glaube bringt mein Herz immer wieder zur Ruhe. Der Germanist Dr. Karl-Peter Fröhlich hat einmal gesagt, das neue Jahr beginnt mit diesem Tag und niemand weiß, was daraus werden mag. Für dich, für mich, für unser Volk, die ganze Welt. Nur einer weiß es, der das Schicksal in den Händen hält. Und auf ihm bauen wir. Haben wir oft gehört, jetzt muss ich nicht wiederholen. Jochen Klepper hat einmal gesagt, der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Auch davon möchte ich ausgehen. Und auch das möchte ich uns allen weitergeben. Gott wandelt letztlich alles in Segen. Und wir werden ihn eines Tages preisen über das, was er getan hat. Wir werden beschämt sein vielleicht, wo wir gejammert haben und nicht die Perspektive hatten, die er eigentlich in den Dingen immer ist, weil die Umstände uns die Sicht genommen haben. Aber er ist unsere Perspektive und er wird es gut machen. Ich möchte euch nur noch einige Schriftstellen weitergeben heute Morgen. Jesaja 43, 18. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Es gibt manchen Weg, der trocken ist und manche Einöde, ja. Aber er macht es gut. Er gibt den Regen, den wir brauchen und alles das, was wir notwendig haben. Und er schafft Neues mitten aus dem, wo wir nichts mehr erkennen. Psalm 90, 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament, kauft die gelegene und geschenkte Zeit aus, nutzt diese Zeit. Die Zeit besteht nicht nur aus Problemen. Und die Probleme sind nicht da, um uns zu problematisieren, sondern um uns aufzurichten und auf den zu schauen, der größer ist als jedes Problem. Sprüche 19, Vers 19. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Auch das ist ein wichtiger Vers für mich. Natürlich planen wir alle, wir machen uns Gedanken. Aber ich darf die Sicherheit haben, dass Gott meinen Schritt lenkt. Und wenn ich einen Schritt zu weit gehe, ist es nicht dramatisch. Ich kann wieder einen Schritt zurückgehen. Denn mein Herr ist da, der mich nicht einfach ins Unglück laufen lässt, sondern der zu mir redet. Dies ist der Weg, heißt es bei Jesaja, den geh. Ja. Und solange mein Herz offen ist und ich diese Stimme immer wieder höre und suche aus seinem Wort und durch seinen Geist, bin ich sicher, er wird Recht führen. Sprüche 3, Vers 5. So vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen. Der ist Gott gegeben, ihr Lieben. Wäre ja schlimm. Er hat uns ein bisschen Grips gegeben und das, was wir brauchen, um Leben zu gestalten. Aber unsere Sicherheit liegt nicht in unserem Verstand, sondern die liegt in unserem Herrn, der uns den Verstand gegeben hat. Und auf ihn vertrauen wir, auf allen unseren Wegen. Jeremia 29, 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Jawohl. Er ist die schiere Hoffnung. Er ist die Zukunft und die Gegenwart und die Vergangenheit, alles in einem. Und das wird er uns gewähren. Gutes, Gutes. Philipper 3, Vers 13 folgende. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, hier steht ein griechisches Wort, teleios, das heißt eigentlich zielgerichtet. So viele nun zielgerichtet sind, lasst uns darauf bedacht sein, nach vorne ausgerichtet zu sein. Er ist immer vor uns. Er ist unsere Vorhut, unsere Nachhut. Er ist über uns, er ist um uns. Und alles letztendlich läuft immer auf ihn hin. Und das soll unsere Ausrichtung sein. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und wir leben in diesem Neuen. Und dieses Neue ist dabei, sich immer mehr zu entfalten. Und das Alte ist vergangen. Wir leben ein neues Leben. Sein Leben. Denn er lebt in uns. Und egal was kommt, das darf ich wissen. Ich habe das Leben, neues Leben in mir. Und ein letztes kommt aus den Klageliedern. Wie kann es auch anders sein? Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Dort heißt es, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. So, und wir müssen unser Seelchen manchmal erinnern, dass unser Anteil der Herr ist. Und dass der nächste Morgen wieder ein Tag und ein Morgen der Gnade ist, wo seine Treue nicht zu Ende ist, sondern jeder neue Tag ist ein Erweis, ein weiterer Erweis seiner Treue. In dem Moment, wo die Sonne aufgeht und ich werde wach und ich bin noch am Leben, darf ich auf diese Treue bauen, die mich erneut beschenkt für einen weiteren Tag. Und egal, was gestern war, wie finster mir das auch erschienen ist, möglicherweise, die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet über mir und über dir. Ja. Und der neue Tag ist ein Tag seiner Gnade und darauf baue ich für jetzt und für alle Tage, die in diesem Jahr 2015 kommen. Und du auch. Und du auch. Und deswegen ist es für uns nicht gefährlich, zu gefährlich vorwärts zu gehen, sondern es ist gut so. Ja, und wir werden recht geführt von unserem Herrn und er bringt uns ans Ziel und es werden sich viele gute Dinge entfalten. Bei mir und bei euch, bei uns allen. Das ist wirklich so, ja. Und ich danke dem Herrn für alles, was er tut, in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Mensch, oder näher in die Mitte der Gesellschaft. Das klingt wirklich gut, Jan. Ja. Das ist wirklich erstaunlich, was alles geschieht. Das kannst du nicht machen. Da kommen die unmöglichsten Dinge und du denkst, Gott, wo bist du? Und er ist mitten dabei. Und ist dabei, seinen Plan umzusetzen. Wir brauchen allerdings geöffnete Augen, um ihn zu sehen. Und jetzt wollen wir noch ein Lied miteinander singen. Es wurde ja der Vorschlag gemacht von einigen Politikern, dass an Weihnachten islamisch-muslimische Lieder gesungen werden, auch aus Solidarität. Ja, jetzt hat sich aber herausgestellt, die Moslems, die singen ja kaum. Ja? Die haben kaum Lieder. Da wird nicht gesungen, ja. Aber bei uns wird gesungen und gejubelt. Und wir fangen mit Jubel an und hören mit Jubel auf. Und so geht es immer weiter. Und so wollen wir auch diesen Gottesdienst beschließen und hineingehen ins neue Jahr.